Abseits ist nicht, was ein Schiedsrichter meint oder ein Videoassistent entscheidet, sondern ob es meinem FC Barcelona nutzt oder schadet.
Ich vermute auch, dass der Punkt Gemeinschaft eine riesige Rolle spielt. Also auch die Religion hat ja viel damit zu tun, dass man eben in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft an etwas glaubt und für etwas einsteht. Und das ist ja im Fußball auch ähnlich.
Diese sogenannten Fans haben ja vielleicht auch gar nicht das Ziel der Freude am Spiel und am Sieg in diesem Match, sondern der Radikalisierung als Wert an sich.
Ich finde es einfach schade, wenn gerade halt Fans von irgendwelchen Traditionsvereinen sagen, Frauenfußball hat es früher nicht gegeben, finde ich auch heute doof.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sport und Kontext. Unser heutiges Thema betrifft nicht nur unsere Gäste, sondern auch uns selbst. Es geht um das Thema Fansein. Begrüßen dürfen wir Fußballerin Carina Schlüter. Sie ist Torfrau des heimischen Spitzenteams SKN St. Pölten, dreifache österreichische Meisterin, deutsche Meisterin und österreichische Cupsiegerin und hat auch schon ein Länderspiel für Deutschland bestritten. Im Herbst 2025 hat sie für Aufsehen gesorgt, indem sie mit 15 Paraden in einem Spiel für den Rekordwert in der Ligaphase der Frauen Champions League gesorgt hat. Herzlich willkommen, Carina.
Hi und danke, dass ich da sein darf.
Ja, und als zweiten Gast begrüßen dürfen wir einen Mann, den man in Österreich in erster Linie aus diversen Nachrichtensendungen kennt, in denen er das politische Geschehen analysiert. Abseits davon ist er auch ein absoluter Sportfreak und als solcher, im Gegensatz zu seinen politischen Analysen, nicht einmal ansatzweise objektiv. Peter Filzmeier, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, für etwas, das ich immer werden wollte, denn ich wollte als kleiner Bub immer Sportreporter sein und verfolge heute noch Sport und Fußball mit leuchtenden Augen und glühenden Ohren. Das kann man bei der Politikanalyse von mir nicht verlangen.
Zumindest einer von uns ist Sportreporter, nämlich ich, Daniel Warmuth, Kommentator für Eishockey und Fußball im ORF.
Und mein Name ist Matthias Köb, ich bin Geschäftsführer von Büro Balanca und Herausgeber dieses Podcasts. Daniel, worüber sprechen wir heute konkret? Gib uns einen kurzen Überblick.
Ja, wir sprechen heute über den Unterschied zwischen Sportzuschauerinnen und Zuschauern und Sportfans, über den Verlust des rationalen Denkens, den es ja manchmal gibt beim Sportschauen vor allem, und über die Identifikation mit Vereinen und Sportler und Sportlerinnen und problematisches Verhalten von Fans.
Herr Filzmeier, beginnen wir bei Ihnen. Sie sind bekannt für sachliche und fundierte Analysen. Darf ich Sie zum Einstieg um eine kurze analytische Einordnung bitten? Was ist der Unterschied zwischen einem Zuschauer oder einer Zuschauerin und einem Fan?
Der Zuschauer ist der Beobachter, den interessiert, wie das Match ausgeht, der bewundert die Parade der Torfrau beispielsweise oder den Ferserltrick. Wirklich tief im Herzen ist er aber nicht betroffen. Der Fan schon, wobei es da Abstufungen gibt. Da gibt's den, das bin ich wahrscheinlich bei spanischem Fußball, den schwärmerisch verliebten Fan, der immer noch voller Bewunderung für das fußballerische Können ist, aber auch einen Spieler, eine Spielerin ganz besonders anhimmelt und dergleichen, dann kommt ja das Wort Fan aus dem Lateinischen, Fanaticus, gibt also auch den fanatischen Fan. Dann wird es manchmal schon ein bisschen grenzwertig, harmlos, die stehen dann wirklich wartend auf dem Bus der Spielerinnen und Spieler. Die haben natürlich bis zum Pyjama und der Bettwäsche alles in Vereinsfarben, dringen aber manchmal sogar ins Privatleben ein. Und es gibt als letzte Stufe, hoffentlich sehr, sehr selten, den besessenen Fan. Dann gibt es einen Film mit Robert De Niro, der spielt einen solchen. Es bezieht sich auf Baseball, aber der bringt sogar den Rivalen seines Lieblingsspielers in seiner Besessenheit letztlich um. Davon haben wir also hoffentlich fast keiner.
Kurze Zwischenfrage dazu. Sie sind schwärmerischer Fan, haben Sie gesagt, aber schlafen Sie in Barcelona
Bettwäsche? Nein, ich habe keinen Barcelona Bettwäsche, aber ich habe ein Dress, eine Weste, eine Kappe vom FC Barcelona Bettwäsche. Meine Partnerin ist nicht Fußballerin, sondern Langstreckenläuferin, habe ich nie gewagt vorzuschlagen.
Sie haben es ja gesagt, Sie haben ein Dress. Sie sitzen jetzt hier auch im Barcelona-Dress. Sie verfolgen aber neben Fußball auch viele andere Sportarten. Abseits Ihres Fanseins, können Sie Sport auch normal schauen oder sind Sie immer gleich emotional involviert?
Ich bin emotional involviert, aber an Politik kann ich nicht normal schauen, weil da will ich gleich anfangen, das zu analysieren bei einer Fernsehdiskussionssendung. Und das ist für jemand, der einfach zuhören will, furchtbar neben mir zu sitzen. Beim Sport fiebere ich zwar mit, aber da will ich nicht die Viererkette gleich diskutieren nach der zweiten Spielminute, sondern schaue mir schon den Angriff und die Verteidigung an. Also ich glaube, es ist leichter, mit mir Fußball zu schauen oder andere Sportarten. Man muss halt dieses besserwisserische, gemeingefährliche Halbwissen des typischen Fans ertragen, aber damit bin ich ja, glaube ich, nicht allein. So sind Fans allemal.
Aber wenn Sie jetzt eine Sportart schauen, die Sie nicht so häufig schauen, beispielsweise bei Olympischen Spielen, schauen Sie dann solche Sportarten auch als Zuschauer oder suchen Sie sich gleich einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, für die Sie Partei ergreifen und kippen gleich in das Fansein, in eine Vorstufe des Fanseins?
Da gibt's die dumme Antwort sowohl als auch, jein, kommt drauf an. Es gibt natürlich Sportarten, wo ich das einfach als bewundernder Zuschauer sehe. Entweder beim Skispringen, weil jemand etwas macht, wo ich nicht verstehe, wie kann man das überhaupt überleben und zweimal machen, weil man den ersten Mal müssen die doch schwerst verletzt mindestens da unten liegen. Dann gibt's, und da gehört auch Fußball dazu, vor allem aber Laufsport, der einzige Sportart, von der ich wirklich was verstehe, wo ich bewundere, die machen etwas, was ich im Prinzip auch tue, nur so unglaublich viel besser. Und wirklich, aber das Herz kommt dazu, wenn man sich Identifikationspunkte sucht. Und da braucht's mehr als gutes Fußballspiel, sondern eine Geschichte dahinter. Man weiß was über die Mannschaft, über deren Tradition, über einzelne Spielerinnen oder Spieler, die oder der von Verletzungen zurückgekommen ist. Carina, bei dir weiß ich zum Beispiel, hast du es auch öffentlich thematisiert, nach Depressionen, wie hat der Fußball und der Sport dir geholfen, die Krankheit zu bekämpfen? Also da braucht man dann schon auch ein bisschen mehr, um mit vollem Herzblut dabei zu sein, egal ob eine Mannschaft oder ein Spielerin oder ein Spieler.
Carina, du bist auf der anderen Seite des Ganzen, bist Spielerin, bist du gleichzeitig aber auch Fan von einem Verein, von einer Sportlerin, von einem Sportler, möglicherweise von einer anderen Sportart?
Fan würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Sympathisant vielleicht. Also ich bin groß geworden und habe angefangen im Tor zu spielen, da war Oliver Kahn gerade der Held in Deutschland. Man sagt immer so, einmal Fan, immer Fan. Also so FC Bayern München Sympathisant bin ich sicherlich. Ist jetzt aber nicht so, dass ich jedes Spiel schauen muss. Da stehe ich doch lieber selber auf dem Platz. Und dadurch, dass irgendwie mein eigenes Leben fast nur aus Fußball besteht, bin ich auch mal ganz froh, andere Sportarten anzuschauen, dass es nicht immer nur der Fußball ist. Aber ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also das Fansein ist auf jeden Fall mit Emotionen verbunden. Ich glaube, wenn keine oder wenig Emotionen dabei sind, ist man halt eher der Zuschauer. Und wenn man wirklich für etwas brennt und ja, sich in Kleinigkeiten auch reinsteigern kann, das macht irgendwie auch das Fansein aus.
Kann man gleich als Fußballerin, als Spielerin, als Profi in irgendeinem Sport gleichzeitig auch Fan von einem anderen Verein sein? Ist das möglich?
Also ich schließe da den Frauenbereich immer konsequent aus, weil das sind ja irgendwie alles meine Gegner. Natürlich hat man ja auch irgendwie Freundinnen, die in anderen Clubs spielen und da drückt man denen dann auch die Daumen oder so wie jetzt Austria Wien, die eine unglaubliche internationale Reise hingelegt haben diese Saison. Auch da sind wir natürlich als SKN irgendwie hinter, dass die möglichst weit kommen und drücken denen natürlich auch die Daumen. Das gehört ja auch ein Stück weit dazu. Trotzdem, wenn wir dann auf der anderen Seite auf dem Platz stehen, wollen wir natürlich gewinnen. Ich glaube schon, dass es irgendwie dazugehört, dass man auch andere Vereine irgendwie supportet, aber das ist ja dann vielleicht immer ein bisschen eine andere Situation, wenn es direkte Konkurrenten sind.
Grundsätzlich, Peter oder Herr Filzmeier, sind wir per Du oder per Su?
Also ich wäre fast gekränkt, wenn wir beim Thema Sport nicht per Du wären.
Okay, dann wechseln
ganz
wir.
Schlimm wäre Herr Doktor.
Dann wechseln wir ab jetzt auf das Du. Fans gibt es ja nicht nur im Sport. Es gibt in vielen anderen Bereichen auch Fans. Aber gerade im Sport ist es oftmals eine ganz, ganz tiefe emotionale Verbundenheit. Warum ist gerade der Sport so ein hochemotionales Thema für viele Menschen?
Ich weiß nicht, ob Musikfans von Taylor Swift und Co. dir jetzt zustimmen würden zu deiner These, dass die Fans nur im Sport besonders emotional sind. Aber es geht natürlich anders als in der Musik und in den meisten anderen Bereichen mit Fans um Sieg oder Niederlage. Es geht im Regelfall auch um einen längeren Fanstatus, wenn es Vereine betrifft, weil der erste Fußballverein wurde irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts FC Sheffield und dann als Profiverein Notts County gegründet. Also da baut sich auch viel länger etwas auf. Ich weiß schon, manche Musikstars sind auch jahrzehntelang im Geschäft, aber so lang seit ungefähr 1850 dann und doch wieder nicht. Das könnte ein Faktor sein, dann das Wir-Gefühl ist vielleicht größer. Man fiedert so mit, als würde man mitspielen und selbst den entscheidenden Elfmeter ins Kreuzeck donnern oder auch auf die Tribüne. Das ist bei Musik vielleicht auch, wenn man mitsingt, zumindest anders. Ich würde nicht sagen weniger. Sportvereine stehen auch oft für sehr, sehr viel, auch gesellschaftlich, kulturell, auch politisch, nicht im Sinn von parteipolitisch. Also ich bin zum Beispiel Fan auch des FC Barcelona. Da gibt es natürlich Parallelen zu politischer Musik, weil sie gegen den Faschismus, gegen ein diktatorisches Franco-Regime in Spanien sehr lange gekämpft hat. Ich würde nicht die anderen Bereiche geringer schätzen vom Fansein, aber beim Sport ist das halt besonders groß.
Wie würdest du das einschätzen, Carina?
Relativ ähnlich. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, im Sport hat man eben diesen Wettkampfcharakter und dieses Gegeneinander. Und irgendwie ist es ja doch auch typisch Mensch, sich immer so ein bisschen zu challengen, aber trotzdem auch eine Gemeinschaft zu haben. Und das hat man im Sport halt eben beides, dass man halt eben ja in einer Gruppe sich wohlfühlt und Zugehörigkeit findet, aber trotzdem eben auch so diesen Wettkampfcharakter sieht, dass man halt eben andere Vereine, andere Gegner schlagen möchte. Und das macht den Sport vielleicht nochmal ein bisschen einzigartig im Vergleich oder im Kontrast zur Musik, die sicherlich auch große Emotionen hervorrufen kann und sicherlich auch irgendwo ein Stück weit Fans, ich denke jetzt mal an die ganzen Swifties, ja, die sicherlich irgendwie auch hervorrufen können, aber beim Sport ist das dann nochmal ein ganz anderer Charakter.
Peter, du hast in einem Interview über dich selbst gesagt, ich glaube es war 2019 im Standard, als Sportfan bin ich politisch unkorrekt, ich bin parteiisch, ich falle allen Klischees anheim, ich verliere jedes objektive Werturteil oder auch nur den Versuch. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat. Warum verlieren wir beim Sport eigentlich vollständig das rationale Denken?
Ja, die Rache des Journalisten ist das Archiv, das Zitat stimmt, muss ich zugestehen. Und gerade Sport ist ja etwas, was in der Theorie nach sehr strikten Regeln verläuft, wo der Fairness-Gedanke besonders hoch gehalten wird. Naja, egal ob bei den Sportlerinnen und Sportlern oder bei den Fans, leider stimmt die Sache so nicht, weil dann dürfte es ja theoretisch im Fußball zumindest kein absichtliches Foulspiel geben, wenn Fairness und Regeln so hoch gehalten werden. Und ja, ich kann es nicht rational erklären, aber abseits ist nicht, was ein Schiedsrichter meint oder ein Videoassistent entscheidet, sondern ob es meinem FC Barcelona nutzt oder schadet, davon abhängig. Und das ziehe ich durch. Es ist eben wieder mit dieser Emotion erklärbar, dass man sich so identifiziert, so starke Identifikations- und Integrationseffekte hat, dass so wie man, glaube ich, dem Sportler nicht vorwerfen kann, dass er in dem Moment einfach irrational jubelt, obwohl er ganz im Hintergrund, vielleicht im Hinterkopf weiß, es ist doch ein Handspiel gewesen. Cucurella gegen Deutschland, den muss ich als Spanien-Fan zugestehen, es war nicht das rechte Schienbein, es war wohl doch offensichtlich die Hand, aber in dem Moment blendet man das aus und ich bin ja nicht einmal nur im Stadion, ich bin ja oft berufsbedingt viel öfters Zuschauer vor dem Fernsehgerät und trotzdem fiebere ich da so mit einfach.
Man merkt schon, wir können uns an einzelne Situationen erinnern, die Emotionen hervorrufen, definitiv wir als Zuschauer, als Beobachter, als Fan. Auf der anderen Seite bist aber du, Carina, als Sportlerin, als Spielerin auf dem Platz. Gelingt es dir in irgendeiner Form, gewisse Szenen oder ein Spiel objektiv auch zu beurteilen oder ist man da auch so emotional involviert?
Also im Spiel objektiv betrachten ist ganz, ganz schwierig. Also wenn ich da alleine an Trainingseinheiten denke, wo ich mit meinen Mitspielerinnen hier auf dem Platz stehe und wir nur kleine Spielformen im Training machen, nur kleine irgendwelche ja Übungsspiele und auch da will man natürlich jedes Spiel irgendwie gewinnen. Und wenn ich dann ein Spiel verliere, ey Mensch, stinksauer. Also ich fange jetzt nicht an, meine Mitspielerinnen zu beschimpfen, natürlich nicht, aber wenn die dann da irgendwie in der Ecke stehen und jubeln, dann noch irgendwie ein Siegerfoto machen nach dem Training, boah, nee, dann gehen wir lieber erstmal aus dem Weg und lasse ich meine 10 Minuten in Ruhe. Danach in der Kabine ist eh wieder alles cool, dann sind es wieder alles meine Freundinnen. Aber da merkt man halt extrem, das sind Mitspielerinnen, das sind gute Freundinnen von mir, verlieren kann ich trotzdem nicht.
So, und im Match ist das natürlich dann noch hochpotenziert, oder? Weil es ja dann nicht
Match,
deine Freundinnen
sind. Eben, ja, zum Teil schon auch. Ne? Also auch Gegnerinnen sind ja zum Teil Freundinnen. Vorm Spiel freut man sich dann, die wiederzusehen, nach dem Spiel eventuell auch, kommt drauf an, wie es ausgegangen ist. Aber im Match, da gibt es halt keine Freunde. Und im Match macht dort der Schiedsrichter alles falsch, außer er pfeift für uns. Ganz wie du gerade richtig gesagt hast. Das ist einfach so, also da spielen die Emotionen so eine große Rolle und da wird man dann vielleicht auch mal ein bisschen anders als im Privaten, dass man dann doch vielleicht mal ein bisschen lauter wird oder mal einen Spruch drückt. Das kommt schon vor, aber sobald dann das Spiel vorbei ist, merkt man halt auch, okay, irgendwie ist es doch nur Fußball, auch wenn Fußball einen riesigen Stellenwert hat. Ja, aber man ist da doch irgendwie ein Stück weit eine andere Persönlichkeit manchmal.
Ich kann das nur bestätigen. Meine Tochter ist deutsche Staatsbürgerin und ich bin bei allem, was auch nur entfernt an einen Ball erinnert, Spanien-Fan. Wenn also Spanien gegen Deutschland spielt, jetzt ist meine Tochter schon erwachsen, aber als wir noch zusammengelebt haben, wurden die Zustände zu Hause unhaltbar. Also wir haben nicht Gewaltszenen uns geliefert, aber es ist eskaliert fast.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich jetzt an das besagte Handspiel zurückdenke, das ist immer noch ein ganz schöner Stich in der Brust und eine offene Wunde. Also das sind halt Situationen, wo ich dann auch ein bisschen Fan bin und wo es dann doch auch in Jahren noch wehtun wird.
Wobei Spanien so viel besser war. Aber gut, wären wir uns nicht einig.
Und den Schiedsrichter hatten sie auch noch auf der Seite.
Natürlich, und das war eine Weltverschwörung.
Ich merke schon, die Emotionen gehen hoch. Carina, nur eine Nachfrage dazu. Du bist jetzt am Platz, ganz anders als zum Beispiel Peter Vilsmeier, der sich das von der Tribüne oder von zu Hause aus anschaut. Das Publikum spielt ja da auch eine Rolle. Klar, bei Barcelona sind 100.000 Zuschauer im Stadion, bei euch viel, viel weniger, ist logisch, aber hat man trotzdem irgendeine Verantwortung gegenüber dem Fan? Spürt man die, dass man Leistung bringen muss, performen muss, weil Leute Eintritt auch zahlen, weil die einfach die Mannschaft gut spielen sehen wollen?
Ja, natürlich. Also wir leben ja von den Fans, ne, ein Stück weit. Also egal, ob es jetzt die Fans im Stadion, vorm Fernseher oder einfach die Familie ist, die zu Hause sitzt und die Daumen drücken. Also Fans sind definitiv wichtig und je mehr im Stadion sind, desto besser. Das merkt man ja auch in der Atmosphäre. Und ich persönlich finde zum Beispiel auch total cool, wenn ich in der Halbzeit aus der Kabine komme und dann Richtung gegnerischen Block laufe und alle am Pfeifen sind und irgendwie laut werden, halt eben, weil es nicht unsere Fans sind. Also das ist auch was, was mich persönlich sehr, sehr pusht, weil auch das irgendwie im Sport ein Stück weit dazugehört.
Das heißt, und mit Olli Kahn gemeinsam, den hört das auch immer.
Beispielsweise gefallen. Das, ja. Das ist einfach was, was irgendwie dazugehört und was halt diese Emotionen noch widerspiegelt. Und wenn sich jetzt die Gegner freuen, wenn ich irgendwie einen Ball aus dem Kreuzeck fische, ist ja auch irgendwie was falsch. Und wenn in unseren Champions-League-Spielen hat man gesehen, dass auch viele Zuschauer und Fans von uns natürlich da waren, die dann viel Stimmung machen, was uns natürlich auch extrem pusht. Also gerade von meinen Kommilitonen sind immer wieder viele ins Stadion gekommen, die dann auch zum Teil meinen Namen rufen. Und das sind schon so Kindheitsträume, die auf jeden Fall irgendwie Gänsehaut hervorrufen.
Man muss aber schon so selbstkritisch als Fan sein, dass das auch zur Gratwanderung werden kann. Ich finde das ganz toll mit dem Jubel, auch mit dem Pfeifen, da stimme ich dir zu. Wenn es aber zum Beispiel, wie bei Rapid Wien, ein großer Skandal, schwulenfeindliche Gesänge werden, dann hört sich der Spaß auf. Wenn das Gewaltgegröle ist, Aufrufe zur Gewalt, dann hört sich der Spaß auf. Bei den Fans von Lazio Rom, die schlicht und einfach neofaschistisch sind, da hat es nie einen Spaß gegeben.
Absolut.
Da braucht sich nichts aufhören. Ja. Und das muss man schon anerkennen. Und ein bisschen, vielleicht ist zu sehr schon analytisch, bin ich auch skeptisch, diese Bewunderung für dich als Torfrau kann ja ganz harmlose Folgen haben bei Fans, die wollen die gleiche Frisur haben oder ähnliches oder man kleidet sich so. Dann finde ich die Vorbildfunktion auch noch sehr wichtig, wenn es um charakterliche Fragen auch darum geht, wie du jetzt zum Beispiel geschildert hast, okay, du hast die Emotion im Moment, aber du bist nach dem Schlusspfiff auch bereit zu reflektieren, das war jetzt eben aus der Emotion heraus meine Reaktion. Wenn aber dann Sportlerinnen und Sportler idealisiert werden, für alles in allen Lebensbereichen muss man sein wie er oder sie, na spätestens bei der Finanzgebarung würde ich doch nicht empfehlen, denn alle spanischen Superstars des Fußballs waren Steuerbetrüger zum Beispiel. Also wenn das so überkippt in alle Bereiche des Lebens, dann ist es eine Idealisierung von Sportlerinnen und Sportlern, was mit diesem Jubel und auch Pfeifen dann nichts mehr zu tun hat, sondern von meinem Menschenbild her ein bisschen seltsam auch sein kann.
Jetzt stehen aber Sie auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das kann man ja durchaus vergleichen.
Ja.
Entschuldige. Du stehst ja in der Öffentlichkeit auch. Das kann man irgendwie auch schon gegenüberstellen. Also auf der einen Seite Sportlerinnen, die man kennt, auf der anderen Seite Sie, der nahezu täglich im Fernsehen zu sehen ist, haben Sie auch Fans.
Also ich analysiere Politik, das ist und ich halte das in einer demokratischen Gesellschaft eher für ein Problem, aber nicht gerade das Populärste. Also klassische Fans hat dann schon die Sportlerin und nicht unbedingt ich.
Also bekommst du keine Fanpost?
Ich bekomme
oder will sich jemand so kleiden wie du?
Ich bekomme eine Menge E-Mails, genau das dann eben nicht, ja, wo manche Wow und manche SCH... schreiben. Bemühe mich auch, wenn irgendwas Inhaltliches auch drinsteht, das zu beantworten. Aber eben, dass sich jemand so kleiden will wie ich. Es gab einmal ein T-Shirt mit einem Konterfei. Das war aber eher ein Gag, weil es hat mich gezeigt vor circa einem Vierteljahrhundert, als ich sehr, sehr viele Haare noch hatte. Und zwar nicht nur auf dem Kopf, sondern auch unter der Nase. Und das war eher also ironisch gemeint, wie ich damals ausgeschaut habe.
Carina, das Thema Identität spielt klarerweise eine große Rolle als Sportlerin und als Fan. Du warst jetzt bei einem der größten Traditionsvereine der Welt, bei Bayern München, danach bei RB Leipzig. Zwei komplett unterschiedliche Philosophien auch von den Vereinen, verschiedene Zugänge, unterschiedliche Geschichte. 2009 ist ja Leipzig erst gegründet worden durch den Einstieg von Red Bull. Wie unterscheiden sich dort die Fans dieser beiden Vereine? Du hast ja einen konkreten Einblick.
Also so die richtigen Hardcore-Traditionsfußballfans würden auch sagen, Bayern München zählt nicht, sondern das muss dann 1860 München sein. Dann wäre Bayern München vielleicht erst der nächste Step und dann natürlich RB Leipzig ganz, ganz weit entfernt. Ich sage immer, meine Aufgabe ist das Fußballspielen und alles drumherum. Klar, Fans sind wichtig für uns und ich kümmere mich viel um die Fans. Nach dem Abpfiff ist das meistens der erste Weg, dass ich zur Tribüne gehe und mit den Fans abklatsche, kurz irgendwie ein, zwei Sätze wechsle. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Ansonsten gibt es natürlich viele Leute, die ja aus Prinzip RB Leipzig irgendwie boykottieren, da nie ins Stadion gehen würden, weil es halt eben sehr kommerziell ist und irgendwie aus der Luft gestanzt ist und was irgendwie nur, wo nur Geld eine Rolle spielt und diese Emotionen ein Stück weit verloren gehen. Also das macht schon auf jeden Fall einen großen Unterschied. Ich glaube, für uns Spielerinnen ist das Wichtigste halt, dass wir die Leistung auf den Platz bringen und dadurch dann Fans ins Stadion locken. Und es ist egal, ob jetzt da viele Jahrzehnte Emotionen dranhängen oder eben dann heute ein guter Fußball gespielt wird. Und das sollte unser Fokus sein.
Glaubst du, dass so ein Verein wie Leipzig gleich identitätsstiftend sein kann wie zum Beispiel Bayern München?
Ich glaube, in der Moderne schon. Also ich glaube, wenn man sich jetzt die jüngsten und neuesten Generationen anschauen kann, definitiv, weil die vielleicht auch wirklich viel Wert darauf legen, okay, dass ein guter Fußball gespielt wird. In vielleicht älteren Generationen definitiv nicht. Also da stehen dann doch die Emotionen im Vordergrund und eben die Tradition, auch zum Teil Rituale. Ja, ich war mit meinem Großvater schon dort im Stadion und das sind natürlich Sachen, die gibt es bei RB Leipzig nicht. Und ich glaube, dass da vielleicht auch ein bisschen Generationswechsel jetzt stattfinden kann.
Wie würdest du das einschätzen, Peter?
Ich stimme dem Generationswechsel als Analyse sehr zu, weil sonst müssten wir alle, wenn es nur um die Geschichte geht, in Österreich Vienna 1894 Fans sein, weil der Vereinsname sagt schon, wann der Club gegründet wurde. Eine spannende Geschichte, Stadion Hohe Warte, einem ehemaligen Ziegelwerk. Aber das ist eine Geschichte und die fasziniert mich. Aber jüngere Generationen haben auch eine Red Bull-Geschichte, die sich damit identifizieren. Und die Erfolgsgeschichte eines Unternehmens, das dann auch im Sport aktiv wurde, in der Formel 1 wie im Fußball, ist auch spannend. Und das Modell bei Red Bull Salzburg, FC Salzburg, dass man junge Spieler durch Scouting nach einigen gescheiterten Versuchen mit eher alternden Stars auch von FC Bayern München einkauft. Und wenn man sich überlegt, wer dann dort alle gespielt hat, Sadio Mané hat gespielt bei Salzburg, Erling Haaland hat gespielt bei Salzburg. Also das finde ich auch spannend. Warum soll ich mich damit nicht genauso identifizieren können? Meine Fangeschichte, wo ich glaube, die Fans sind auch selbst gefordert, wie sie sind, ist natürlich eine spanische, aber was ich am schönsten fand, und so ist mein Verständnis als Fan, positive Emotionen zu zeigen. 2014 kam mein Spanien zur Fußballweltmeisterschaft nach Brasilien als haushoher Favorit. Doppelter Europameister und WM-Titelverteidiger. In der Gruppenphase 1-4 gegen die Niederlande, 0-2 gegen Chile, aus dem Aus. Und natürlich war ich schwerst enttäuscht etc., und waren das wohl alle wirklich spanischen Fans von dort kommen noch mehr? Aber was war die Schlagzeile in der größten spanischen Zeitung? Danke für 6 wunderbare Jahre. Entschuldigt euch bloß nicht. Und das fand ich sensationell als Fanzugang auch, die positive Emotion mit dem Verein zu zeigen und nicht sich nur gegen einen anderen, ob das jetzt Leipzig ist oder sonst was, zu richten, obwohl die Rivalitäten bei Derbys natürlich dazugehören, aber irgendwo ist dann auch wieder die Grenze.
Ich glaube, die Grenze ist vor allem, was wir eben schon kurz kommuniziert haben, die Ausschreitungen. Ne? Also wenn es dann losgeht, irgendwie, dass Fangesänge rassistisch werden oder dass es einfach ungut wird, dass Becher oder andere Sachen geworfen werden, dass jemand verletzt wird, auch wenn es jetzt nicht nur gegen die Spieler gerichtet ist, sondern auch gegen andere Fans. Das sind Sachen, die halt definitiv nicht dazugehören sollten und wo man dann auch klare Grenzen ziehen sollte.
100% Zustimmung. Ich würde vielleicht noch ergänzen, es gibt auch verbale Gewalt, also in soziale Medien, Jugendspieler, die zwischen Rapid und Austria beispielsweise wechseln, richtig gehend fertig zu machen und zwar auch systematisch. Das wird ja auch in sogenannten Fanclubs manchmal abgesprochen. Auch das ist jenseits der Grenze.
Ja, richtig. Und vor allem auch, wie du eben schon kurz angekratzt hattest, in die Richtung, dass eben Spieler komplett vergöttert werden oder sonst was und gar kein Privatleben mehr haben. Ne? Also selbst bei uns im Frauenfußball gibt es da immer wieder Beispiele. Das ist ja alles noch viel, viel kleiner gehalten als im Männerfußball, dass Spielerinnen verfolgt werden bis nach Hause, dass man weiß, wo die wohnen, was für Autos vor der Tür parken, dass die Autos andere Spielerinnen vielleicht aus derselben Liga sind, dass man da munkelt, dass da irgendwie Beziehungen oder Partnerschaften irgendwie vereinsübergreifend sind, wo ich mir denke, na, das ist alles irgendwie Privatsphäre. Ne? Das gehört da halt nicht hin, aber selbst bei uns im Frauenbereich gibt es halt schon solche Situationen auch, wo es einfach ein Stück weit zu weit geht. Und das ist im Männerbereich ja zum Teil noch viel, viel extremer.
Ich glaube, da ist die Frage ganz gut. Thema Religion, glaube ich, spielt eine Rolle, weil Fußball ja oft mit Religion gleichgesetzt wird oder als Ersatzfamilie für viele Fans. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen oder kann es dann eben schon problematisch werden, wenn Menschen dem Fansein irgendwie alles unterordnen?
Nachvollziehen insofern, weil es logisch ist, es muss ich den wissenschaftlichen Klugscheißer wieder raushängen lassen, aber das lateinische Fanaticus hat eben nicht nur fanatisch gemeint, sondern von einer Gottheit irgendwie besessen, erfüllt sein mit rasender Begeisterung, also der Wortstamm im geschichtlichen Sinn ist religiös und man sucht nach Bezugspunkten, nach Orientierungspunkten der Religion, findet man diese und nicht umsonst wieder gerade Fußball, aber auch manchmal andere Sportarten als Ersatzreligion bezeichnet und ist es für manche Menschen auch in Verbindung mit religiösen Symbolen.
Ich vermute auch, dass der Punkt Gemeinschaft eine riesige Rolle spielt. Also auch die Religion hat ja viel damit zu tun, dass man eben in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft an etwas glaubt und für etwas einsteht. Und das ist ja im Fußball auch ähnlich oder allgemein im Sport, dass man eben da auch Zugehörigkeit einer Gemeinschaft ist. Religionsersatz, boah, vielleicht schwierig. Also es gibt sicherlich manche Menschen, die das so leben. Ja, aber ich glaube auch, da hat es einfach viel mit Gemeinschaft, Emotionen und aufgehoben fühlen zu tun.
Ich glaube schon, dass es Parallelen gibt. Ich zitiere hier gerne Claudio Coutinho, war ein mittelmäßig erfolgreicher brasilianischer Fußballtrainer im vorigen Jahrhundert. Und es gibt ja in der Religion religiöse Selbstmordattentäter beispielsweise. Was hat das mit Fußball zu tun? Na, Coutinho ist als brasilianischer Teamchef zurückgetreten mit der Begründung, er hält es nicht mehr aus, dass an einem Tag Menschen sich seinetwegen umbringen, weil Brasilien gerade ein Spiel verloren hat und eine Woche später die Verwandten der Toten ihre Kinder nach ihm benennen, weil Brasilien wieder gewonnen hat.
Wir haben jetzt schon einiges über Bezugspunkte und auch Identität gesprochen. Wie wichtig ist die gesellschaftliche Positionierung eines Vereins für Fans, damit sie sich mit diesem identifizieren können?
Sehr, sehr wichtig. Also wir haben ja auch eben schon kurz darüber gesprochen, dass Vereine auch schon in gewisser Weise irgendwie politische Aspekte vermitteln können. Sowas wie wir beim SKN, wir extrem für Vielfalt auch stehen wollen. Wir tragen den Regenbogen auf dem Trikot. Wir tragen die Regenbogen-Kapitänsbinde. Und das sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, die wir irgendwie verkörpern möchten. Und da ziehe ich auch uns Spielerinnen in die Verantwortung, eben das vorzuleben, was uns selber wichtig ist. Sei es jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz. Seien es jetzt Wert, die der Verein einfach vertreten möchte. Und das sind, also wir haben da so eine Art Handbuch, nach dem wir auch leben möchten, nach dem wir jeden Tag handeln möchten im Verein. Und jeder, der zugehörig ist im Verein, jeder, der irgendwie Staff, Spielerin, Trainer, was auch immer, halt einfach Teilnehmer ist, sollte die Sachen eben auch verkörpern. Und das ist was, was uns sehr, sehr wichtig ist.
Es ist ja auch formalisiert, dass ein Verein Werte hat, weil es gibt ein Vereinsstatut, da steht der Vereinszweck drinnen, das ist Fußballspielen oder welche Sportart denn, oft sind ja mehrere, auch dort ausgeübt werden sollen. Da gibt es aber sehr oft auch einen Paragraphen, wo steht zum Beispiel Antidiskriminierung. Das heißt, wenn ich ein Rassist bin, passe ich in diesem Verein nicht hinein, weil ich dem Vereinszielen widerspreche. Und das ist widerlich, wenn das ein Rassist macht. Aber gesellschaftliche Werte, so wie ich es von einem Kulturverein auch erwarte, erwarte ich auch von einem Sportverein. Und da gibt's ja politische Ziele, nicht im Sinn von Parteipolitik im positivsten Sinn, Antidiskriminierung, Völkerverständigung, letztlich auch Gewaltfreiheit und Frieden. Das muss ein Sportverein haben.
Das ist ja auch gerade irgendwie das Schöne oder auch für uns Sportlerinnen ein Stück weit ein Privileg, dass wir solche Sachen halt vorleben können und dürfen. Also wie du eben schon gesagt hast, ich bin eben mit der Depression an die Öffentlichkeit gegangen und so viel Rückmeldung, die ich dort bekommen habe von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die einfach Kontakt zu mir suchen und aufnehmen, weil sie eben sagen, hey, du hast mir so viel Mut gemacht, du bist da irgendwie ein Stück weit ein Vorbild für mich. Und das geht ja in jede Richtung, sei es jetzt die Depression, sei es jetzt, wie ich mit dem Sport umgehe, mit dem Studium nebenbei, solche Sachen. Also man hat halt eben eine Vorbildfunktion und das ist für mich ein großes Privileg, das auch nutzen zu können, dass ich da eben auch eine gewisse Reichweite habe und da eben auch ja das verkörpern kann, was mir wichtig ist und da halt andere auch ein Stück weit mitziehe.
Was war für dich der entscheidende Moment oder die Entscheidung, dass du gesagt hast, du machst diesen Schritt an die Öffentlichkeit und teilst deine Depression mit deinen Fans, mit den Menschen, die sich dafür interessieren?
Das war ein langer Prozess, der auch irgendwie in mir passieren musste. Das waren auch letztendlich ganz viele verschiedene Auslöser, aber ein Kernpunkt war sicherlich dieses, hey, ich bin damit nicht alleine. Es betrifft so, so viele Menschen und es ist so viel mehr verbreitet, als man denkt. Und warum ist es tabuisiert? Warum ist es stigmatisiert? Warum muss man sich schlecht fühlen, wenn man eben krank ist? So Leute, die eine Grippe haben, fühlen sich ja auch nicht schlecht. Leute, die sich ein Bein gebrochen haben, fühlen sich auch nicht schlecht. Warum muss ich mich dann schlecht fühlen? Und das war, glaube ich, einer der Hauptpunkte, einfach denen zu zeigen, hey, ja, ich bin Profisportlerin, ja, ich studiere nebenbei, ja, ich bin, was weiß ich, Tochter, Schwester, habe vielleicht ein super tolles Leben, aber ja, auch ich kann krank werden. Und das war, glaube ich, so einer der Hauptpunkte, wo ich dachte, hey, ich bin jetzt in einer Position, ein Stück weit in der Öffentlichkeit, wo ich da vielleicht ein bisschen Vorreiter sein kann. Das wollte ich ganz gerne nutzen und ist mir, glaube ich, auch ein Stück weit gelungen und hat mir selber aber zeitlich auch sehr viel Last von den Schultern genommen, weil ich mich nicht mehr verstecken musste. Weil ich sagen konnte, hey, es ging mir nicht gut. Ich bin eine Zeit lang irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil ich halt eben krank war. Und ich brauche jetzt nicht mehr so tun, als wäre alles toll gewesen, als wäre ich gesund gewesen, sondern kann jetzt halt auch einfach offen und ehrlich damit umgehen.
Also war das auch eine Situation, wo Fans dir was zurückgeben konnten, abseits vom Sport?
Total, ja. Und ich habe es auch jetzt noch, merke ich das immer wieder, dass da immer wieder Kommentare zu kommen, positiv als auch negativ. Also da gibt es beide Seiten, aber ich ziehe mir vor allem die Kraft aus dem Positiven, weil ich einfach persönlich damit gar nichts mehr zu tun habe, Gott sei Dank, aber einfach sehe, wie viel ich damit doch irgendwie bewirken konnte und wie viel Kraft ich anderen schenken kann. Und das wiederum gibt mir auch sehr, sehr viel Kraft. Ich bezeichne mich selbst immer so ein bisschen als Menschenmensch. Also ich möchte irgendwie, dass es mir und allen in meinem Umfeld gut geht. Und wenn ich dann das bewirken kann, dass halt eben Leute sich trauen, in Therapie zu gehen oder sich jemandem zu öffnen, dann gibt mir das enorm viel zurück.
Es ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung, ob man Krankheit öffentlich macht. Aber ich kann es auch aus einem anderen Grund nachvollziehen. Die Alternative heißt ja Gerüchtebörse, Verschwörungstheorien und Sonstiges. Und dann ist man erst wieder damit konfrontiert, gerade in sogenannten sozialen Medien. Und bei mir ging es nur um das ohnehin altersbedingte Ende meiner Hobby-Laufsportler-Karriere, also bei Volksläufen, wo ich mal engagiert war. Und ich hatte eine 2018 schwere Herzkrankheit, Endokarditis, eine bakterielle Infektion an der Herzklappe. Die Details nicht googeln, das ist echt nicht schön. Und habe das auch dann öffentlich gemacht, in der Rolle als Politikanalytiker, weil ich da auch eine Zeit lang vom Bildschirm weg war. Aber auch in der Rolle als Ex-Läufer, warum ich nicht mehr laufen kann. Alles wieder gut. Mittlerweile sind es höchstens die Rückenprobleme, die altersbedingt sind und die ich mitschleppe. Aber zum 9-Uhr-Jogger eigne ich mich wieder, zumindest theoretisch. Aber da war mir das auch wichtig, das zu sagen. Und ja, Reaktionen in jede Richtung gab's, aber die Mehrheit war positiv. Oder es wurde einfach zur Kenntnis genommen und das wollte ich damit erreichen. Ich sage das dazu transparent, bevor irgendwelche absurden Gerüchte kommen, auch Krankheitsgerüchte, was es denn Furchtbares sein könnte.
Wir haben vorhin schon über Gewaltpotenzial bei Fans gesprochen. Wir haben schon kurz das Thema Rapid Wien mit Ausschreitungen angesprochen. Bei Rapid bzw. Austria Wien war es jetzt so, dass die Derbys im letzten Jahr ohne Gästefans ausgetragen worden sind, aufgrund von Vorfällen, die davor waren. Jetzt war im Februar das letzte Derby erstmals wieder mit Gästefans und es ist prompt wieder fast zu einem Spielabbruch, also zu einer Spielunterbrechung gekommen. Mit so einem Verhalten schaden die Fans ja ihrem Verein. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch zum Fansein?
Ich glaube tatsächlich, also es könnte jetzt eine Vermutung, eine Hypothese sein, die vielleicht auch ein Stück weit falsch ist, aber dass durch diese extremen Emotionen, die mit diesem Fansein da verbunden sind, dass da manchmal auch Sachen einfach komplett außer Kontrolle geraten, die vielleicht hinterher und reflektiert, wenn man ein bisschen von den Emotionen wieder, wenn die runterkochen, wo man dann auch Abstand von nehmen würde und dass man wirklich in diesem Moment einfach den Emotionen wirklich freien Lauf lässt und dann eben auch Dinge tut, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Weiß nicht, ob das damit zusammenhängen kann. Ich persönlich finde es schwierig, mich in so eine Situation hineinzuversetzen, weil ich halt eben eher die Situation auf dem Platz kenne und mich da auch genug zügeln kann, nicht irgendwie was zu machen, was ich später bereuen würde. Aber das wäre das Einzige, wie ich es mir halt erklären könnte, dass man einfach so in so eine Art, ja, fast schon Rausch vielleicht kommt, dass es da zu Ausschreitungen kommen könnte.
Aber prinzipiell muss sowas wie jetzt beim letzten Derby passiert ist ja geplant sein, weil die haben ja Böller und Raketen mitgenommen ins Stadion. Und in dem Zeitpunkt, wo sie die eingepackt haben zu Hause und mitgetragen haben im Stadion, waren sie noch nicht in diesem Rausch. Also es muss ja schon irgendwo geplant gewesen sein auch, dass man eventuell das eskalieren lässt.
Ja, das ist absolut richtig. Und das ist tatsächlich auch ein Bereich, der für mich als Spielerin irgendwie zu Unverständnis führt, muss ich so ehrlich sagen, weil es ja auch uns Spieler, Spielerinnen dann ein Stück weit beeinflusst. Ne? Also möglicherweise wird das Spiel abgebrochen, der Verein muss Geldstrafen, sonst was zahlen. Ja, und das ist halt auch irgendwie, klar, ein Stück weit Fankultur, die einfach so ist. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt von eben, dass es irgendwo auch Grenzen geben sollte.
Das sehe ich sogar noch strenger. Mir fehlt völlig das Verständnis, weil es sich ja eben um Wiederholungstäter handelt. Nicht um ein einmaliges Vorkommnis, gerade bei Rapid gegen Austria. Und das ist nicht das, was ich unter Fan verstehe. Da kann ich nur sagen, schämt euch. Es gibt in Wien ja ein Positiv-Gegenbeispiel. Das ist das Derby of Love zwischen dem Wiener Sportclub und der Vienna. Jetzt sind sie leider nicht in der gleichen Spielgasse. Deshalb findet das nicht mehr regelmäßig statt. Auch so kann man sich als Fan verstehen, dass das ein gemeinsames Familienfest ist. Und da haben Fans auch Verantwortung. Aber alle, das ist jetzt zugegeben, was ich jetzt erzähle, anekdotisches Wissen, also wurde mir auch nur erzählt, ist Hörensagen, aber dass es da auch einen seltsamen, völlig falsch verstandenen Ehrenkodex gibt. Ich habe Freunde, die Rapid-Fans sind und habe sie einfach gefragt, wie ist das? Du bist da regelmäßig im Stadion und da werden auch rassistische und schwulenfeindliche Gesänge gegrölt. Und da hat mir ein Freund geantwortet, das findet er natürlich ganz furchtbar, aber es gibt so einen Ehrenkodex. Man singt dann zwar nicht mit, aber man sagt auch nichts dagegen. Oder wenn man sich nicht traut, was dagegen zu sagen, weil man Angst hat, dann würde ich gehen, schlicht und einfach, weil dann möchte ich nicht daneben stehen. Genau das ist aber dieser seltsame Ehrenkodex. Wenn das so stimmt, dann finde ich das ziemlich übel, weil man hat auch als Fan die Verantwortung, ein selbstregulativ zu sein und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn ihr das regelmäßig macht, wiederhole, es geht um Wiederholungstäter, dann will ich da auch irgendwann nicht mehr dabei sein. Ich wechsle nicht zu einem anderen Verein. Bei seinem Fanstatus wechselt man nicht wie die Unterwäsche, aber dann möchte ich dort nicht mehr dabei sein und würde die Konsequenz zumindest ziehen, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion, wenn das regelmäßig vorkommt. Und diese sogenannten Fans haben ja vielleicht auch gar nicht das Ziel der Freude am Spiel und am Sieg in diesem Match, sondern der Radikalisierung als Wert an sich.
Das ist ja generell bei vielen, zumindest im Fußball so, bei vielen Fans, die sind entweder so betrunken, dass sie vom Spiel eh nichts mehr mitbekommen oder stehen die ganze Zeit eigentlich mit dem Rücken zum Spielfeld, weil sie halt eben für die Stimmung, für die Emotionen, für das Fansein dahin gehen und nicht primär für den Fußball. Also das ist ja definitiv was, was es schon länger auch gibt, die halt dann wirklich einfach nur die Fanclubs anheizen und wie das Spiel dann letztendlich läuft. Klar, das Team soll gewinnen, aber ob sie jetzt kognitiv viel vom Spiel mitbekommen, das wage ich zu bezweifeln.
Oft gibt es ja bei Einzelvereinen auch Machtgelüste. Wir übernehmen die Kontrolle im Verein als irgendwelche Ultra-Fanclubs. Auch das ist kein fußballerisches Ziel.
Warum tun sich auch teilweise die Vereine so schwer, hier klare Kante gegen die Fans zu zeigen bei solchen Vorkommnissen? Und das betrifft ja nicht nur Rapid Wien, sondern auch andere Vereine auf der ganzen Welt. Wenn solche Vorfälle passieren, dann gibt es Stellungnahmen, dass der Verein das auf Schärfste verurteilt, aber vielfach gibt es de facto wenig Konsequenzen.
Also ich maße mir nicht an zu beurteilen, ob die Vereine genug tun und was sie besser tun sollten. Wehret den Anfängern ist ein sehr kluger Spruch. Oft versäumt man auch den Zeitpunkt zu Beginn von radikalisierenden Entwicklungen, wo man das noch stoppen könnte. Aber von den nicht überall, nicht in allen Ländern personalisierten Karten, das Wegnehmen der Abos und Ähnliches machen Vereine schon viel. Und zwar funktioniert das auch gar nicht über die Strafe, du hast jetzt kein Abo mehr, sondern auch die soziale Ächtung, die man mit verbunden ist. In England, habe ich mir erklären lassen, sind die teilweise in die Firmen gegangen, so von den eskalierenden Fans und haben dem dort das Abo weggenommen. Und das war das Letzte, was er in seinem Leben irgendwie haben wollte, das so dokumentiert ist. Ist natürlich auch problematisch, da überrumpeln, an den Arbeitsplatz zu gehen, aber du darfst jetzt kein Abo mehr haben. Also ich will nicht sagen, dass nichts gemacht wird, aber dass das zu lange verniedlicht wird, beschwichtigend. Und Beschwichtigungspolitik gegenüber Radikalinskis hat sich noch nie bewährt. Und weil man eben die Macht teilweise wirklich schon verloren hat. Und es geht natürlich irgendwann auch ums Geld. Also die letzte Konsequenz, wo ich gegen die Fans vielleicht, die keine solchen sind, energisch vorgehe, aber indirekt einen finanziellen Schaden habe, dann für den Verein. das werden dann Vereinsführungen auch nicht machen. Von sich aus zum Beispiel Geisterspiele beschließen oder ähnliches. Und außerdem ist es dann eine Kollektivstrafe, die sehr viele trifft, die nichts mit den Ausschreitungen zu tun haben.
Kann man da als Spielerin oder als Spieler auch, wenn es zu solchen Situationen kommt, irgendwie versuchen, die eigenen Fans zu beschwichtigen? Oder?
Ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Also primär unsere Aufgabe ist ja wirklich ganz simpel erstmal das Fußballspielen. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, da jetzt vom Platz aus irgendwie einen Einfluss zu haben, dass dann vielleicht auch Emotionen noch mehr hochkochen könnten, wenn man dann auf einmal das, ja übertrieben gesagt, das Fußballspielen sein lässt und dann den ganzen Fokus nur noch auf die Tribüne richtet. Da muss man auch ein Stück weit ein Vertrauen haben, dass es dafür halt eben Leute gibt, die dann in dem Moment zuständig sind, Securities oder sonst was. Das Einzige, was man halt machen kann, ist dann nach dem Spiel, vor dem Spiel, sowas wie Social Media nutzen, Statements in der Presse, in der Öffentlichkeit, in Interviews geben und dass man da halt einfach ein bisschen dann die Öffentlichkeit, die Reichweite nutzt. Aber ich glaube, jetzt akut während eines Spiels ist es ganz schwierig, dann Einfluss zu nehmen.
Dem stimme ich natürlich zu, nur beim Nachher gibt's halt sehr viele Möglichkeiten und das Problem bei Rapid Wien, bei den schwulenfeindlichen Gesängen, war ja, dass die Spieler und das Sportmanagement mitgesungen haben vor laufender Kamera. Und dafür fehlt mir jedes Verständnis. Das hat mich wirklich erschüttert und die lösen ja auch menschlich etwas aus. Es gibt in der ersten und zweiten Liga in Österreich im Profifußball keinen einzigen geouteten schwulen Spieler bei den Männern. Und das widerspricht jeder statistischen Wahrscheinlichkeit, weil egal welche Berufsgruppe oder welche Sportart, das werden gleich viele sein wie in der Gesamtgesellschaft. Und dann ist das nicht so, dass es null sind. Und das hat einen Grund. Einer, wahrscheinlich sogar der allererste Fashanu, der sich in England geoutet hat, der hat dann später Selbstmord begangen, weil er einem solchen Psychoterror ausgesetzt war, und das hat ja Gründe. Und dann, wenn da Spieler noch mitgesungen haben, ob aus böser Absicht oder Dummheit, ist nur die Folgefrage. Beides ist gleichermaßen übel und auch das Sportmanagement teilweise mitgesungen hat, da verliert ein Verein für mich dann schon jede Glaubwürdigkeit.
Ich kann mir vorstellen, als Spieler oder Spielerin ist es auch schwierig, sich zu äußern, weil das Eis danach ja sehr dünn ist, weil es ja viele Fans gibt, die ja, wie Sie sagen, fanatisch sind und dann auch emotional in irgendeiner Form reagieren danach gegenüber Äußerungen von Spielerinnen und Spielern. Dass man da sehr vorsichtig, glaube ich, auch sein muss, oder? Dass Angst vielleicht auch eine Rolle spielt. Freddy Pickel, der Ex-Rapid-Sportdirektor, hat jetzt im Ballester ein Interview gegeben und hat gesagt, ihm sind die Reifen aufgestochen worden und in der Nacht ist Sturm geklingelt worden bei ihm zu Hause. Also das spielt ja natürlich auch in der Rolle, oder?
Das ist ganz extrem. Also gerade jetzt im Männerfußball natürlich nochmal mehr als bei uns im Frauenfußball, weil eben da die Bekanntheit, der Öffentlichkeitsgrad noch viel, viel größer ist. Und oft ist es ja so, dass irgendwie jeder Satz, jedes Wort im Mund verdreht werden kann und irgendwie Leute was für einen falschen Hals bekommen oder dass vielleicht auch wirklich einfach mal eine falsche Aussage getätigt worden ist, die halt dann eben jahrelang später noch aus irgendwelchen Archiven rausgeholt werden kann. Und da muss man definitiv ein Stück weit aufpassen. Das ist, glaube ich, auch einer der Hauptpunkte, warum eben dieses Thema Outing immer wieder groß ist und immer wieder so schwierig ist, weil halt eben viele Hooligans, Ultras, Fans, emotionale Fans, was auch immer, da strikt gegen sind und das irgendwie verurteilen und dementsprechend auch, ja, dass das private und eigene Leben des Sportlers auch ein Stück weit gefährdet sein kann. Ne? Also wenn ich jetzt da so eine Aussage in der Öffentlichkeit treffe und dann hinterher nur Hetzerei passiert, nur Fangesänge, dann will ich ja auch keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Und ich glaube, dass das auch einfach was ist, was man irgendwie ja beachten muss und auch respektieren muss. Was vielleicht helfen könnte, wäre dann wieder so eine Art Gemeinschaft, wenn viele Leute sich zeitgleich outen würden, dass es halt einfach ein Stück weit normaler wird. Weil bisher ist ja immer so, ja, der unantastbare, gottgleiche Fußballer, der irgendwie nie krank ist, nie verletzt ist, der komplett irgendwie dem Standard-Idol entspricht und so weiter. Und das muss vielleicht auch ein Stück weit gebrochen werden, dass man eben sagt, ja, schwulen- und lesbenfeindliche Menschen gehören da nicht hin, weil auch das ist halt was ganz, ganz Normales. Egal, welchen Partner man sich jetzt aussucht. Und vielleicht, wenn man da so ein bisschen mehr ja, Normalität gewinnt und das vielleicht auch ein bisschen in der Masse an die Öffentlichkeit bringt, vielleicht wird das helfen. Aber dass sich da der Einzelne nicht traut, das kann ich mir schon gut vorstellen, kann ich gut verstehen.
Geht es dann noch an der positiven gesellschaftlichen Entwicklung?
Natürlich ist Fußball da ein Spiegelbild der Gesellschaft und Diskriminierung haben wir in vielen Bereichen leider in der Gesellschaft aufgrund der sexuellen Orientierung, aufgrund der Herkunft, aufgrund der Hautfarbe. Ich verstehe auch die persönliche Sorge, Angst. Man hat ja auch eine Familie, die konfrontiert ist mit diesen Folgen. Hoffe und glaube, dass Vereine auch ein bisschen helfen können, wieder frühzeitig, weil, weiß es nicht, ob in Niederösterreich und im Frauenfußball wie stark, aber zum Beispiel Medientrainings für Spieler sind mittlerweile bei großen Vereinen eine Selbstverständlichkeit und es ist auch gut so, dass man nicht jemanden in ein Mikrofon stolpern lässt und schauen wir mal, wie das so läuft. Da könnte man aber auch beim Bereich politischer, gesellschaftspolitischer Äußerungen einfach Aufmerksamkeit schärfen, Hilfe leisten im Vorhinein, weil das sind ja oft sehr junge Menschen, 18-jährige Fußballerinnen und Fußballer, dass die von einer Interviewsituation, wo es ein gesellschaftspolitisches Thema gibt, zunächst überfordert sind, ist das Menschlichste auf der Welt. Und der Faktor ist, glaube ich, gar nicht Geld. Das kostet wahrscheinlich ein bisschen was, aber für die großen Vereine ist das ein kleiner Betrag. Ist es Zeit. Man muss die Zeit widmen, aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit aufgewendet wird für drumherum im Bereich des Marketings, der Kommerzialisierung, also ein Stündchen findet man schon.
Na, ich wollte noch was nachfragen, weil politische Äußerungen, das ist vielleicht eine Frage für dich, seit der Corona-Zeit, kommt mir vor, sind diese Äußerungen von Sportlerinnen und Sportlern extrem zurückgegangen in irgendeiner Richtung. Also sehr viele sagen nur, wir konzentrieren uns auf den Sport, wir äußern uns zu dem und dem und dem Thema nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Vereinsstatuten, wo drin steht, der Verein steht für das und das und das. Warum tun sich Sportlerinnen dann so schwer, sich zu äußern? Ist da auch eine gewisse Angst dabei oder was spielt da die große Rolle?
Sorge vor Folgen. Es ist sicher auch, man will nicht gegen wirtschaftliche Interessen verstoßen. Der von mir als Basketballer, als der allergrößte aller Zeiten verehrte Michael Jordan, wollte zum Beispiel nie positive Äußerungen zu seiner Gruppe der Afroamerikaner sagen, weil er gesagt hat, rassistische weiße Republikaner kaufen auch Basketballschuhe und er will sich den Markt nicht ruinieren. Und das fand ich an ihm ganz, ganz übel. Also es geht da auch um Geld. Manchmal ist es auch unwissend, denn der Satz vom unpolitischen Sport ist objektiv der größte anzunehmende Unsinn, weil es eben auch beim Weltfußballverband in den Paragraphen 2 und 3 festgeschrieben ist, wir wollen für Frieden, Völkerverständigung und Antidiskriminierung uns einsetzen. Wenn wir beide uns hier gegen Diskriminierung geäußert haben, sehr klar, dann war das selbstverständlich eine politische Aussage. Und ich finde es auch traurig, dass Sportlern vorzuwerfen, ihr könnt und sollt das nicht. So wie in jedem Beruf, in deinem als Fußballerin, als Studentin sowieso auch, in meinem Beruf, in eurem Beruf, habe ich das Recht, politisch aktiv zu sein. Ich darf auch für Partei X oder Y, wenn ich das wollen würde, bei einer Wahl kandidieren. Ich darf meine Meinungsfreiheit ausüben und sagen, was ich gut und schlecht finde. Also den Zugang zu haben, im Sport musst du unpolitisch sein, da darfst du das alles nicht. Das ist letztlich sogar ein Rütteln an den Grundrechten. Bin nur dafür, dass man die Leute nicht reinstolpern lässt, sondern ihnen auch pro und contra klar macht. Ich glaube schon, nach Sport hat sich ja unterschiedlich, dass manche aber auch Manager ihnen sagen, ja, wer weiß, ob das wirtschaftlich weiterhilft, ob die Sponsoren das dann so gut finden. Deshalb halt lieber den Mund, sag lieber nichts. Ich glaube aber, dass man sich langfristig keinen Gefallen tut, weil dann sagen andere was und das sind vielleicht nicht die klügsten Köpfe.
Hast du das schon mal mitbekommen bei anderen Vereinen, bei euch vielleicht, dass da so in der Richtung...
Ja, vielleicht aus Sicht der Sportlerin nochmal. Es ist natürlich immer deutlich einfacher zu sagen, ich spiele nur Fußball, für alles andere bin ich hier nicht zuständig. Dann ist man immer fein raus. Und wenn dann eine Nachfrage kommt, da macht man dann auf gesprungene Schallplatte und sagt, ich spiele nur Fußball. So, das hilft in vielen Situationen schon. Vor allem auch, wenn man jetzt auf Sachen angesprochen wird, wo man vielleicht ein bisschen Halbwissen hat, dann ist das immer eine ganz gute Situation. Sonst reitet man sich da irgendwie was rein, was man natürlich gar nicht möchte und was man hinterher halt auch nicht rückgängig machen kann. Also das ist schon was, was man aber auch ein Stück weit lernen muss. Ne? Also wir sind damals schon in Deutschland in der Nationalmannschaft, auch in der Jugendnationalmannschaft gebrieft worden. Wir haben das ein bisschen trainiert. Wir haben unseren Social-Media-Auftritt trainiert und überdacht. Und es gibt trotzdem noch viel zu viele Bereiche, egal ob Männerbereich oder Frauenbereich im Fußball oder auch in anderen Sportarten, da ist man komplett auf sich allein gestellt und da kriegt man das überhaupt nicht beigebracht. Ja, wie präsentiere ich mich jetzt? Wie kann ich Sachen ansprechen? Was will ich ansprechen? Was ist mir überhaupt wichtig? Was ist meine Meinung zu den Situationen oder zu den Themen? Themen. Es müssen jetzt ja nicht immer nur politische Themen sein, aber mit Halbwissen irgendwie vor die Kamera treten ist immer schwierig. Und dieses Wissen haben nicht alle. Dann kann man natürlich das auch nicht wirklich irgendwie nutzen, dass man halt eben diese Öffentlichkeit hat. Wenn man es hat, dann sollte man es auf jeden Fall tun. Dann sollte man solche Situationen wie hier und heute nutzen und ein bisschen für seine Werte einstehen, eben gegen Diskriminierung, gegen Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit. Das sind schon Sachen, die dann definitiv wichtig sind. Ansonsten werden halt die meiner Meinung nach falschen Stimmen immer und immer lauter. Das sollte man dann schon nutzen, aber es ist jedes Mal wieder eine kritische Situation, in die man sich begibt.
Es ist dann aber nicht besonders problematisch, wenn sich extrem berühmte Leute, beispielsweise Trainer José Mourinho, bei dem zuletzt publik gewordenen Rassismus-Skandal um Vinicius Junior in der Partie gegen Benfica Lissabon einfach auf Nachfragen nicht äußern wollen dahingehend, weil das ist ja auch ein Role Model für eigentlich die Fußballwelt.
Ich glaube, das kann man in jede Richtung spannen. Also man kann einerseits sagen, er sollte sich äußern, er sollte da eine klare Meinung zu haben. Andererseits kann man genauso auch sagen, boah, wenn man sich jetzt in dem Moment erstmal unsicher ist, bevor man was Falsches sagt, gibt es da vielleicht auch Experten, die einen Rücken stärken. Und dann wiederum gibt es natürlich auch einen Arbeitgeber, den Verein oder sonst wen, der sagt, hey, du hast da gar nichts zu melden, das ist nicht dein Job, und das schlichtweg oder ein Stück weit verbieten. Klar, dann gibt es wieder das Prinzip der Meinungsfreiheit. Jeder Mensch muss sich eigentlich äußern dürfen. Trotzdem ist man ja irgendwo auch ein Arbeitnehmer, ne, und muss halt auch einfach die Prinzipien und Werte des Vereins in dem Moment unterstützen. Also ich glaube, man kann das aus ganz vielen Blickwinkeln sehen. Ich persönlich habe immer die Meinung, dass ich schon, glaube ich, auch eher ein starker Charakter bin, dass ich meine Meinung äußern darf, auch sollte und eben für wichtige Sachen auch einstehen sollte.
Ich glaube, dass es vom Zeitablauf her unterschiedliche Meinungen geben kann, aber dass sich Mourinho äußern muss. Selbstverständlich kann er zunächst sagen, ich möchte zuerst mit meinem Spieler sprechen und ich möchte mich informieren. Du hast richtig gesagt, mit Halbwissen weitreichende Äußerungen zu tätigen, ist kein Problem. Nur, dann gibt es manche Themen, wo er sagt, davon muss ich nichts verstehen. Er muss sich nicht zum indisch-pakistanischen Konflikt äußern als Benfica-Trainer. Aber bei einem Rassismusvorfall, so sind die Vorwürfe, einem seiner eigenen Spieler, dann kann er zuerst sagen, ich muss mich informieren, das ist auch generell in der Kommunikation sehr empfehlenswert, aber hat dann die Verpflichtung, als Trainer sich dazu zu äußern. Denn da, wenn er das totschweigt, Paul Watzlawick hat gesagt, man kann nicht kommunizieren. Und es gibt ja auch den Ausdruck beredtes Schweigen. Also das wäre dann ein demonstratives Schweigen, womit er auch wieder nach Außenbotschaften umso mehr ändert. Also in diesem Fall, bei dem Zeitpunkt, wann er das tun soll, kann man diskutieren. Aber dass er etwas sagen muss, ist für ihn verpflichtend. Genauso wie für andere Vereinsverantwortliche übrigens auch.
Aber das ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich eine gute Idee, erstmal zu sagen, ja, erstmal spreche ich jetzt mit den verantwortlichen Leuten, eben mit dem Spieler selber, mit jemandem aus dem Verein und werde mich später äußern, weil dann hat man die Zeit, nochmal von der Kamera wegzutreten, sich wirklich Gedanken zu machen, sich
das
vielleicht auch beraten
gesagt
zu lassen.
Das war ja dann das,
genau,
das Thema.
Aber das wäre halt eine Idee jetzt auch für andere Sportlerinnen und Sportler, halt, wie man mit so etwas umgehen kann. Das ist immer eine gute Idee zu sagen, boah, jetzt gerade ist mein Fokus beim Spiel, ich muss es jetzt erstmal analysieren oder irgendwas zu sagen und dann später halt die Zeit und die Öffentlichkeit doch noch zu nutzen.
Aber das meine ich genau, was ich auch schon in der Jugendmannschaft in Deutschland gemacht habe, dass man auf sowas als Verein die Spielerinnen und Spieler auch vorbereiten kann. Dass man dieses, man muss schnell kommunizieren, aber fast nie sofort.
Ja,
und das ist der häufigste Fehler, auch in Krisenkommunikation, wenn was Negatives passiert ist. Ich muss gleich was sagen, man muss nicht alle Fehler von Politikern nachmachen. Sofort und schnell, ja, natürlich nicht Wochen oder Monate später, aber ein paar Stunden später oder am nächsten Tag tut es dann oft auch noch.
Vielleicht zum Schluss noch ein Thema, über das du, Carina, in einem Interview schon gesagt hast, dass es dich wahnsinnig nervt. Und zwar den Vergleich zwischen Männern und Frauen. Und das ein bisschen auch aus Perspektive eben des Fans und des Zuschauerinteresses auch. Zuerst, warum ärgert dich dieser Vergleich zwischen Männer- und Frauensport so? Oder Männer- und Frauenfußball war es in dem konkreten Interview.
Ich finde, dass gerade im Fußball der Vergleich extrem stark ist. Also in keiner anderen Sportart werden Frauen so stark mit Männern verglichen. Und es ist rein anatomisch und genetisch bedingt einfach klar, dass Frauen nicht so schnell sind wie Männer, nicht so kräftig sind wie Männer. Das ist absolut logisch, alleine vom anatomischen Körperbau. So, dass wir trotzdem mit Herzblut dabei sind, technisch selten schlechter ausgebildet sind, taktisch selten schlechter ausgebildet sind, darüber spricht halt keiner. Und dass es ein Stück weit einfach ein anderer Sport ist, darüber spricht auch keiner. Und ich weiß nicht, ob es jetzt aufgefallen ist, also wenn ich über Männerfußball rede, ich sage immer Männerfußball und Frauenfußball. Ich sage nie Fußball und Frauenfußball. Nein, es ist für mich genauso Männerfußball. Und das ist das Gleiche auch im Tennis. Männertennis, Frauentennis. So, und beides sind unglaublich coole Sportarten. Und Frauen, die Tennis spielen, machen auch einen super Job. Und da ist es, glaube ich, eher noch verbreitet oder mehr verbreitet, dass man auch Frauen beim Tennis zuschaut als vielleicht dem Frauenfußball. Und auch da kann man eine riesige Begeisterung für entwickeln. Ich finde es einfach schade, wenn gerade halt Fans von irgendwelchen Traditionsvereinen sagen, Frauenfußball hat es früher nicht gegeben, finde ich auch heute doof. Ja, es hat sich aber auch weiterentwickelt. Und ich glaube, dass auch heutzutage Frauenfußball sehr, sehr attraktiv sein kann und ja, viele Emotionen hervorrufen kann, was ja irgendwie das Fernsehen ein Stück weit bestimmt. Also es ist für mich eine ewige Diskussion, die irgendwie müde macht, aber zeitgleich auch mich immer wieder so ein bisschen emotional hochkochen lässt, weil ich da doch eine sehr starke Meinung zu habe, die ich auch gerne kundtue.
Aber warum glaubst du, ist der Vergleich gerade im Fußball so stark?
Ich glaube, dass
Fußball... Weil ich stimme dir voll zu. Es wird den anderen Sportarten viel weniger verglichen.
Ich glaube, dass Fußball generell eine Sportart ist mit sehr viel Reichweite, weil es irgendwie auch ein Sport ist, von dem jeder zumindest ein Stück weit was versteht. Letztendlich, du brauchst einen Ball, ein bisschen grüne Fläche und kannst Fußball spielen. So, und das ist halt ein Sport, jeder kann sich zumindest ein Stück weit da hineinversetzen. Wenn man jetzt Ski, Freestyle, Buckelpiste fährt, als Beispiel, ich glaube, da können viel, viel weniger Menschen was mit anfangen, weil es ist entweder selber noch nie ausprobiert haben oder einfach nicht so dieses Faible dafür haben. Aber Fußball können sich, glaube ich, viele Leute hineinversetzen. Und ich glaube, dass es deswegen eine der Sportarten ist, wo diese Diskussionen besonders groß werden.
Ich wollte den Vergleich mit dem Skisport allerdings alpin bringen. Niemand oder kaum jemand würde auf die Idee kommen, eine Abfahrtsläuferin mit einem Abfahrtsläufer zu vergleichen und dann mit unterschwelliger Frauenverachtung irgendwie drauf zu kommen, ja, der Mann hat ein paar Muskeln mehr. Das ist einfach absurd. Das hat sich schon rumgesprochen. Das braucht vielleicht auch einfach Zeit noch im Fußball der Frauen, weil da waren es zunächst die Nazis, die mit einem widerlichen Frauenbild gearbeitet haben und Begründungen, warum Frauenfußball nicht sein dürfte, gingen auch in Richtung, alle, die da spielen, können nie wieder in ihrem Leben Kinder bekommen und ähnliche absolute Unsinnigkeiten. Und das haben leider auch in der Demokratiezeit Sportverbände, Fußballverbände eine Zeit lang noch übernommen und weiter tradiert. Und jetzt sind das so, wie es einen 100-Meter-Sprinter Männer und der Frauen gibt, wie es einen Abfahrtslauf der Männer und der Frauen gibt, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Und jetzt ganz bewusst, ohne Vergleich auf Männer, viele der schönsten, emotionalsten Fanerlebnisse hatte ich bei einem Fußballmatch der Frauen. Beispielsweise, sorry, da haben die Deutschen verloren, aber 2022 bei der Europameisterschaft im Finale Sweet Caroline im Wembley-Stadion, als die Engländerinnen 2-1 gewonnen hat, wer da nicht Gänsehaut als Fan bekommen hat, als das gesungen wurde, der hat nichts verstanden. So viele schöne Erlebnisse. Und übrigens noch zu diesem Europameisterschaftsfinale 2022, England gegen Deutschland bei den Frauen, das war das meistgesehene Fußballspiel im deutschen Fernsehen in diesem Jahr. Also wenn ich dann noch diskriminierend davon rede, dann bin ich schon sehr falsch im Kopf abgebogen und gegen die nächste Wand geknallt.
Abgesehen von diesem Spiel ist ja schon das Zuschauer- und Zuschauerinneninteresse am Männerfußball deutlich größer, auch was Einschaltquoten und so weiter betrifft. Jetzt hast du, Carina, in diesem Interview auch gesagt, dass es im Männerbereich nur noch um Geld, TV-Einnahmen, Sponsoren und Marketing geht und im Frauenfußball deiner Meinung nach noch viel stärker um den Sport. Von dem her wäre doch für Fans der Frauenfußball eigentlich, gerade für Fans, die gegen Kommerzialisierung sind, die werden eigentlich beim Frauenfußball richtig aufgehoben.
Ja, das ist beim Männerfußball nur noch um das geht, ist vielleicht übertrieben. Natürlich geht es auch ein Stück weit noch um den Sport und um die Emotionen. Aber was definitiv ein Vorteil im Frauenfußball ist, ist die Nahbarkeit. Irgendwie auch mal face-to-face mit einer Spielerin reden kann. Das gibt es im Männerbereich alles nicht. Dass wir viel enger mit den Sponsoren zusammenarbeiten, dass wir einfach ja viel, viel nahbarer sind. Und das ist eigentlich auch was man uns total zunutze machen kann und sollte. Und wenn man wirklich für den Sport, für den Fußball selber ins Stadion geht, dann sollte man definitiv mal ein Frauenfußballspiel besuchen, weil es da halt eben nicht diese ganze Show gibt, die vielen Diskussionen mit dem Schiedsrichter, nicht dieses ganze Machtgehabe, was es teilweise eben bei extremen Fanclubs oder Fankulturen gibt, sondern da ist halt der Sport einfach noch im Vordergrund. Und die meisten Leute, die bei uns mal im Stadion waren, mit denen ich hinterher dann auch Kontakt hatte, haben auch gesagt, hey, das hat denen super gefallen, hätten sie nicht gedacht, weil sie halt eben einfach vom Sport viel, viel mehr mitbekommen.
Wobei die Kommerzialisierung im Fußball der Männer sehr wohl auch mit dem Geschlecht zu tun hat, zum Beispiel die letzte Fußball-Weltmeisterschaft war in Katar und dafür gab es sicher Millionen oder Milliarden Gründe und jeder Grund war ein Dollar. Also es ging ums Geld. Mit Fußball der Frauen allerdings in einem arabischen Land, das frauenfeindlich ist, da kann man nichts kommerzialisieren. Das werden die nie machen. Also da ist wiederum das gesellschaftliche Problem, das Dilemma.
Das ist vielleicht eine Henne- und Ei-Frage. Wird Peter aus deiner Sicht Frauenfußball weniger vermarktet, weil das Publikum geringer ist? Oder ist das Publikum geringer, weil er weniger vermarktet wird?
Ach ja, es ist tatsächlich Henne und Ei. Und es ist aber vor allem von ziemlich sexistisch angehauchten Männern oft so ein Argument. Es ist ja weniger interessant zum Zuschauen. Bei manchen frage ich mich, ob sie je in einem Stadion war, bei einem Spiel der Frauen. Und als Geschmackssache kann man das so oder so sehen. Nehmen wir als Vergleich Tennis. Ich bin alt genug, um Goran Ivanišević miterlebt zu haben, als er Wimbledon gewonnen hat. Da kann ich sagen, da war jedes Tennisspiel der Frauen 100-mal interessanter zuzuschauen, weil das war Aufschlag, Ass oder Doppelfehler. Rübergehen auf die andere Seite, Aufschlag, Ass oder Doppelfehler. Und irgendwie habe ich das überhaupt nicht spannend empfunden, weil das für mich mit Tennis gar nichts mehr zu tun hat. Ich war nicht der Einzige, der das so gesehen hat, weil sie haben dann zum Beispiel extra die Bälle geändert, um die langsamer zu machen, damit sich Tennis nicht darauf beschränkt, dass irgendeiner aufschlägt und auf den Ball haut, als gäbe es kein Morgen. Also das ist eine männliche Meinung, die ich dem Einzelnen zugestehe, aber die einfach oft nicht logisch begründet ist, weil gerade im Sprint ist wahrscheinlich der männliche rechts oder links außen schneller als die weibliche Stürmerin, aber das nehme ich ja gar nicht so wahr. Oder was ich viel mehr schätze persönlich bei Fußballspielen der Frauen, das klassische Neymar-Syndrom. Also nach einem Foul kann ich die nächsten 5 Minuten spiellos verbringen, weil der steht ja nicht auf. Und ich bringe ein Beispiel. Österreich bei der Euro hat gegen Norwegen gespielt. Spielstand war so, da kommen die Österreicherinnen weiter. Und zwar 85. Minute und die österreichische Torfrau Zinsberger wurde gefoult. Es war einmal kein Tormann, aber der wäre liegen geblieben bis zum Spielende, also bis weit über die 90. Minute hinaus. Die ist einfach aufgestanden und hat sofort weitergespielt. Also es gibt so viel beim Fußball der Frauen, was das für mich zusehenswürdiger macht.
Noch zum Abschluss Thema Frauenfußball zusehenswürdig. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie kann man aus deiner Sicht vielleicht, Carina, das Produkt Frauenfußball noch besser machen? Oder gibt es etwas, wo du jetzt schon sagst, die sind eigentlich in dem und dem Aspekt cooler als der Männerfußball?
Ich glaube, es sind schon die Punkte, die wir gerade genannt haben. Eben dieses nicht zu viel Show machen, nicht nach einem Foul 10 Minuten liegen bleiben, sich behandeln lassen, nicht ewig lang mit dem Schiedsrichter diskutieren. Ich glaube, das sind Sachen, die wir eh schon mitbringen. Eben mit dem, dass wir halt auch einfach ein bisschen nahbarer sind, was für Fans ja tendenziell auch was Cooles ist. Ich glaube, das Problem ist wirklich auch einfach viel die Vermarktung, dass viele Leute gar nicht wissen, ach, der SKN spielt gerade Champions League, ja, haben wir nicht so mitbekommen. So, das habe ich immer mal wieder gehört, dass einfach viele gar nicht wissen, dass Chelsea oder Juve zu uns zu Besuch sind in St. Pölten. Letztes Jahr, als wir gegen Barcelona gespielt haben, also letzte Saison, da waren knapp 9000 Leute im Stadion. Das war ein richtig cooles Event. Klar, man muss auch ehrlich sagen, die meisten sind wegen Barcelona gekommen, jetzt nicht unbedingt wegen uns.
Du auch, Peter?
Ich war bei dem Match nicht, aber okay. Wenn, dann gestehe ich schon, es wäre wegen Barcelona gegeben, aber ist ein gutes Beispiel. Die Männermannschaft des FC Barcelonas ist verdammt gut, aber wirklich genial und überlegen ist die Frauenmannschaft mit Bomatti und Putellas zum Beispiel. Nicht?
Also, das ist so, ja. Und ich glaube, dass das ist auch mit einer der Hauptpunkte ist. Viele wissen gar nicht, wie cool Frauenfußball wirklich auch sein kann. Viele wissen gar nicht, dass solche Spiele stattfinden. Und ich glaube, viele, die dann einmal im Stadion sind bei einem Frauenfußballspiel, werden dann auch Wiederholungstäter und kommen wieder, eben weil es sehr viele Vorteile hat im Vergleich zum Männerbereich. Und ich glaube, das sind auch Punkte oder so Stellschrauben, wo man ein bisschen dran arbeiten könnte.
Ja, dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Wir haben aber zum Abschluss noch ein kleines Quiz für euch vorbereitet.
Habe ich einen Telefonjoker?
Nein, du hast in dem Sinne einen Joker, dass du gemeinsam mit der Carina spielst. Also ihr spielt nicht gegeneinander, sondern gemeinsam. Funktioniert ganz einfach. Wir haben 10 Hinweise aufgeschrieben und ihr müsst erraten, um welche Sportart es sich handelt.
ich nehme mal an, nicht Fußball, weil sonst wäre es vielleicht einfach, aber schauen wir mal.
Der erste Hinweis, dieser Sport wurde 1930 als altersgerechte Spielform für Kinder erfunden, denen kein Spielfeld zur Verfügung stand.
Damit ist Fußball raus, weil das gab es schon vor 1930.
Die erste Weltmeisterschaft fand 1989 statt. Das aktuelle Meisterteam in Österreich kommt aus Linz.
Es wird immer komplizierter statt einfacher.
In Österreich gibt es keine offizielle Frauenliga in diesem Sport.
Gibt es im Faustball eine Frauenliga? Wahrscheinlich
ich
nicht.
Ich denke gerade schon so ein bisschen an dieses 3x3 Basketball. Aber ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Ich glaube, das spielt bisher auch nur die Nationalmannschaft in Österreich.
Vielleicht wird es ein bisschen einfacher beim nächsten Hinweis. Vielleicht. Der unumstritten beste Spieler der Welt heißt mit zweitem Vornamen Alessandro. Sollen wir den ersten Vornamen auch sagen? Falcao Alessandro Rosa Vieira. Wir schauen in sehr ratlose Gesichter.
Na, Futsal eventuell, Hallen.
Wirklich, also
Fußball.
Ja.
Ob der ist dort der Beste?
Sollen wir es einloggen?
Haben wir eine zweite Chance oder sind wir dann für den Rest unseres Lebens?
Nein, sag noch, der Ball ist zwischen 400 und 440 Gramm schwer.
Ja, dann ist es Futsal, weil der ist schwerer, weil der springt nicht so doll wie ein Fußball.
Ist richtig, es ist korrekt.
Ich wische mir gerade bildlich den Schweiß von der Stirn, weil von 10 Hinweisen 20 zu brauchen wäre dann peinlich gewesen.
Vielleicht
wäre
es noch einfacher, ich lese noch die letzten, der Vollständigkeit habe die letzten Hinweise vor. Erfunden wurde die Sportart in Uruguay. Die Spielzeit beträgt 2x20 Minuten, ja. Gespielt wird dann mit Netto-Spielzeit. Nach dem 5. Teamfoul pro Halbzeit gibt es für jedes weitere Foul einen Strafstoß ohne Mauer. Und wenn der Ball im Aus ist, wird nicht eingeworfen, sondern eingekickt.
Spätestens dann spätestens hätten wir es gewusst.
Abschlussfrage noch an euch beide. Was war euer bislang emotionalster Sportmoment in eurem Leben? Als Spielerin und als Fan?
Ganz schwierig. Also ich glaube, das war das Debüt mit der Nationalmannschaft, weil das einfach ein Kindheitstraum ist, der wahr geworden ist. Das war auf jeden Fall was Riesiges, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich das jemals erleben darf. Was aber auch ein sehr, sehr emotionaler Moment war, das ist noch gar nicht so lange her, das war meine erste Saison beim SKN. Da haben wir uns das erste Mal für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert. In der Nachspielzeit der Verlängerung, oder ich glaube 2 Minuten vor Ende der Verlängerung, den Siegtreffer, oder zu dem Zeitpunkt war es eigentlich der Ausgleichstreffer, den gemacht und damit halt mit Hin- und Rückspiel rechnerisch gewonnen und daher den Einzug in die Gruppenphase geschafft. Und das war, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, das war unglaublich.
Habe jetzt ein unlösbares Problem. Ich könnte jetzt natürlich erzählen, als ich im ORF den Linz-Marathon kommentieren durfte und ein Unvereinbarkeitsproblem bekam, weil meine Partnerin Staatsmeisterin wurde, womit wir nicht gerechnet haben, aber auf Fußball bezogen, eine Geschichte mit meiner Tochter, FC Barcelona gegen Man United, Champions League Finale im Londoner Wembley Stadion. Meine Tochter damals 7 Jahre circa alt. Und fragt mich vorher schon, Babs, zu wem hältst du? Ich völler Verständnislosigkeit, meinen Kopf schütteln, da spielt FC Barcelona, was soll die Frage? Mein kleiner 3 Käse hoch, na dann halte ich zu den anderen. Und dann habe ich gemerkt beim Spiel, es ging dann 3-1 aus für Barcelona, aber ein 10-2-1 wäre auch gerecht gewesen, dass sie anfängt unruhig herumzurutschen. Und dann fängt sie an zu fragen, Babs, wollen wir tauschen? Ich habe es wirklich nicht verstanden und dachte, vor mir steht ein Bier, vor ihr eine Limo. Das wird sie jetzt hoffentlich nicht tauschen wollen mit 7 Jahren. Aber dann, deine sind so gut, ich will auch zu denen halten. Das hat mich dann als Vater gefreut.
Und sie ist seitdem Barcelona-Fan?
Nein, das war nur eine Ausnahmesituation.
Ja, dann danke vielmals fürs Kommen. War ein sehr unterhaltsames, interessantes Gespräch. Ich wünsche noch eine feine Saison. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich, fiebert mit und...
denkt weiter.